Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die letzte Ausgabe im Kalenderjahr 2025 nach einem sehr enttäuschenden 1:2 gegen den VfB Stuttgart 2, aber einem Kalenderjahr, wo der VfL eine Punktebilanz vorweisen kann, die zumindest eines Spitzenteams der dritten Liga würdig ist. Darüber wollen wir diskutieren heute und auch über alle anderen Sachen, die dieses Jahr passiert sind, und das waren nicht wenige, mit der geballten Kompetenz der NOZ Sportredaktion. Ich darf als Sprecher heute begrüßen Susanne Vetter, die Chefin.
Hallo.
Harald Pistorius, das wandelnde Archiv. Ich darf nochmal das Buch empfehlen, 125 Jahre VfL Osnabrück.
Das ist gut, es gibt sowieso keine mehr, das ist alles okay.
Du hast gestern noch 70 signiert, hast du gesagt, aber das nur nebenbei. Und Malte Goltsche, der einzige von uns, mein Name ist Benjamin Kraus, der gestern nicht im Stadion war, aber gesagt hat, und das fand ich spannend, das war ja die enttäuschendste Niederlage, dieses 1:2 gegen Stuttgart 2 in der gesamten Hinrunde, oder?
Ja, ich muss nochmal kurz korrigieren. Malte Artmeier ist der richtige Name, aber das ist völlig in Ordnung. Es war ein Jahr, das an enttäuschenden Heimspielen jetzt nicht rar war, aber die gestern hat mich am Fernseher schon echt richtig geärgert, weil halt mal wieder viel, viel mehr drin war, als am Ende dann dabei rausgekommen ist. Und ja, zu den Gründen und wie das passiert ist, werden wir ja gleich mit Sicherheit noch im Detail sprechen, aber hat mich schon geärgert, ja.
Zuerst entschuldige ich mich, ich werde es irgendwann hinbekommen, dass ich mir diesen Namen merke. Das tut mir sehr, sehr leid. Grüße an deine Frau, bitte. Susanne, Klassikerfrage, woran hat es gelegen?
Also erstmal, ich habe gestern neues Wort kreiert. Ich habe mit Patrick Kammerbauer gesprochen und wir haben festgestellt, dass es die scheißigste Niederlage war, die wir in dieser Saison erlebt haben. Woran hat es gelegen? Also es gibt eigentlich zwei Punkte. Einmal, man hat vorne die Chance nicht reingemacht, die man in der großen Zahl hatte. Und dann gab es noch zwei dicke Patzer. Die Defensive steht auch nicht mehr so wie vor einigen Wochen. Ja, und das hat dann zusammengeführt.
Harald, wir haben gerade mit Felix Zimmermann eine Analyse aufgenommen zu dem Spiel, kann ich auch empfehlen auf noz.de. Das ist ein Torwart und der hat auch gesagt, beim 1-1 würde er jetzt Lukas Jonsson nicht komplett rausnehmen. Du bist Freund des Torwartspiels, was würdest du sagen?
Er hat eine Nebenrolle gespielt, es entspricht seinem Spiel. Er ist kein Torwart, der so in solchen Situationen aktiv mitspielt. Entscheidend ist das, was Susanne gesagt hat. Das habe ich gestern von keinem Fan gehört. Alle haben auf Robin Meissner eingedroschen oder auf die schwache Offensive. Die war gar nicht schwach. Es war für mich die beste Offensivleistung eine Stunde lang. Aber dann nochmal darauf hinzuweisen, dass beides halbherzige, schlechte Defensivaktionen waren von Kammerbauer und dann auch beim zweiten Tor von Kai Pröger, der einen Ball verliert, den er erobert hat und überhaupt nicht nachsetzt. Keinen Druck ausübt. Das muss man dann auch benennen. Was dann drin war, ob Fabinski richtig läuft oder ob Yannick Müller noch eine Lücke hätte schließen können, das sind Details, da muss man sich 20 Mal das Video ansehen. Aber das, im Auslöser waren das die Dinge, die da zu dieser Niederlage, sonst wäre es ein 1-0 geworden, kann man auch sagen.
Mhm. Das hat übrigens Fridolin Wagner gestern gesagt auch. Wir haben es gestern ja aufgeteilt, sodass ich unten in der Mixzone war, mit den Spielern gesprochen habe, und Fridolin Wagner hat gesagt, also naja, gut, wir können jetzt drüber streiten, ob wir vorhin noch 1, 2, 3 hätten machen können oder müssen, aber trotzdem hätten wir auch zu 0 spielen können, dann hätte es eine Tor gereicht. Hat es ja oft schon genug in der Saison.
Genau, hat es, wollte ich gerade darauf hinaus. Die Frage ist halt, ob man sich immer darauf verlassen kann, dass man jedes Spiel 1-0 gewinnt. Ne? Klar ist, dass gestern dann durch diese Fehler halt anders gelaufen und hätte anders laufen können, wenn man die nicht gemacht hätte, aber ist es nicht schon ein Punkt, über den wir auch diskutieren müssen, dass es da eine gerade an der Bremer Brücke eine Schwäche gibt, wo einfach vorne zu wenig passiert, und das Spiel gestern stand ja exemplarisch für eine gesamte Hinrunde eigentlich, wo genug Chancen da sind, um wirklich mal mehr als dieses eine Tor zu machen.
Ja, es gab auf jeden Fall genügend Spiele, nicht nur das gestern, sondern noch viele, viele weitere, wo der VfL vor allem zu Hause aus seinen Chancen zu wenig gemacht hat. Also ich denke da an Wien Wiesbaden, ich denke da an Duisburg, an Rostock, auch an das allererste Spiel gegen Aachen, und halt eben auch das jetzt. Wahrscheinlich habe ich noch ein oder zwei andere vergessen, aber das ist definitiv ein Problem. Wir hatten es ja in der letzten oder vorletzten Woche auch hin und wieder in unseren Texten drin, dass es halt eben auswärts deutlich besser klappt als eben zu Hause. Woran das liegt, fragen sich Mannschaft und Trainer mit Sicherheit auch, aber das ist schon auffällig, wenn man auf die Heimtabelle guckt und explizit schaut, was oder wie die Chancenverteilung in den Spielen war, war es eigentlich nie so, dass der VfL unterlegen war, außer vielleicht gegen Hoffenheim 2. Und am Ende trotzdem in der Heimtabelle halt einfach nicht gut dasteht. Und ja, da muss man halt dann eben sich fragen, warum da Aufwand und Ertrag so nicht zusammenpassen. Also ich will auch nochmal ganz konkret sagen, dass es auf jeden Fall, also dass die Mannschaft ja nicht, wie hin und wieder geschrieben oder gesagt wird, halt offensiv schlechten Fußball spielt oder sich zu wenig Chancen erarbeitet, aber sie nutzt sie halt vor allem zu Hause zu schlecht.
Ich habe übrigens die Tabelle nochmal hier gerade ausgedruckt mitgebracht für uns alle. Ja, auswärts Platz 2, 17 Punkte, 5 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, Torverhältnis von 17 zu 13. Das ist zumindest auf jeden Fall offensiv, sieht es ganz gut aus. Zu Hause nur 8 Tore kassiert dagegen in 10 Spielen, aber auch nur 9 geschossen, 15 Punkte und 4 Siege, 3 Niederlagen, 3 Unentschieden. Das ist Tabellenplatz 14. In der Heimwertung und Platz 2 auswärts, nur damit wir das auch nochmal reingebracht haben.
Ja, und wie gesagt, nur eine einzige Heimniederlage, würde ich jetzt sagen, war anhand der Chancen wirklich verdient. Und bei den Unentschieden.
Das war gegen Hoffenheim.
Bei den Unentschieden sieht es ganz genauso aus. Auch da wäre in allen dreien wahrscheinlich mehr drin gewesen.
Genau, da muss man auch sagen, das waren der VfL hat gerade auch zu Hause eher, also man hatte öfter das Gefühl, es hätte noch besser laufen können. Also es wäre noch ein Sieg oder ein Unentschieden eher drin gewesen.
Frage an die Pistorius Factory, wie sie in Anlehnung an den Kollegen Muras heißt. Kennst du das, so eine Heimschwäche an der Bremer Brücke? Gefühlt ist das ja seit Corona so ein bisschen so gelaufen, oder? Dass es da auch schon eine Phase gab, wo zu Hause wenig ging, wenn man aus meiner Erinnerung raus zumindest vorher sagen kann, dass Heimstärke ja schon ein Faktor war.
Ja, es gab allerdings auch zwei Saisons, da war es extrem gegenläufig bei Peter Wollitz. Da wurde eine Saison so gut wie gar nicht auswärts verloren und in der darauffolgenden Saison fast nur auswärts verloren. Also ich weiß nicht, diese Statistiken, wenn man nur die Ergebnisse zählt, dann wird es ganz schwierig, da nach Gründen auf die Ursachen zu stoßen. Das ist ja jetzt hier nochmal schwieriger, weil es eben diese Einschränkung gibt, sie spielen ja gut, wenn sie sich denn wenigstens keine Chancen erspielen würden. Und dann hätte man ja auch den Ansatz zu sagen, es muss etwas geändert werden, entweder am System oder im Personal. Ich wüsste jetzt gar nicht, was man da mit dem vorhandenen Personal großartig ändern sollte. Die haben das gut rausgespielt alles, und was ist jetzt Zufall, was ist Glück und was steckt im System? Das ist die entscheidende Frage. Also für einen Trainer eine ganz schwierige Situation, weil alle erwarten von ihm natürlich so einen Aktionismus. Jetzt muss er doch was machen, was auch immer. Und er selbst sagt sich, muss ich eigentlich was ändern?
Ja,
vielleicht wirklich mal Robin Meissner mit dem Bus abholen lassen zu Hause und wie beim Auswärtsspiel vor die Bremer Brücke fahren. Ne? Aber ja, Spaß beiseite. Also die Frage ist wirklich, was ändert man jetzt aktuell? Und da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ja, ist es dann vielleicht ein neues Personal nochmal oder ist es dann doch nochmal eine Umstellung?
Kann ja nachher noch ein Teil der Diskussion sein.
Kann ja.
Genau. Du hast das verstanden, sehr gut. Bevor wir das machen und auch gerne in aller Ausführlichkeit machen, weil es, auch wenn es super schwierig ist, wie du gesagt hast, Harald, schon ja auch eine spannende Frage ist, vielleicht mal in der Rückschau auf dieses Kalenderjahr 2025 in den Raum folgende Frage geworfen: War nicht eigentlich der wichtigste Termin kein einziger an der Bremer Brücke, sondern einer über die Bremer Brücke, der aber stattgefunden hat im Stadtrat der Stadt Osnabrück, als beschlossen worden ist, ey, wir machen jetzt mal wirklich richtig viel Geld klar, um ja unser Wohnzimmer, wenn man mal im Sinne der ganzen VfL-Fans sprechen darf, zu sanieren, weil das ja dringend nötig ist, dass es weitergeht mit Profifußball in Osnabrück. Was sagt ihr?
Auf jeden Fall. Also dieser Termin war super wichtig, würde aber auch sagen, auch der Klassenerhalt letztes Jahr war wichtig, denn ich weiß nicht, ob die Stadt, ob der Rat sich dazu hätte durchringen können, angesichts dieser desaströsen Haushaltslage aktuell zu sagen, yo, wir geben diese Gelder frei für die Sanierung eines Stadions, wo aktuell ein Regionalliges spielt. Deswegen würde ich das schon verknüpfen, aber würde sagen, ja, für die Zukunft des Profifußballs in Osnabrück, auch des VfL, war das eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, sich hier für die Sanierung der Bremer Brücke durchzusetzen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, ohne den Klassenerhalt hätte es den Beschluss aus dem Stadtrat nicht gegeben. Insofern, ein halbes Jahr vorher passiert ist mit der Aufholjagd und dann halt eben dem Klassenerhalt in Verbindung mit dem Beschluss mit Sicherheit die wegweisendste Entscheidung oder das Ereignis des Jahres. Ja.
Wobei man ja schon ketzerisch sagen kann, es gibt jetzt nicht in allzu ferner Entfernung nicht zitierfähige Städte, die als Viertligist entschieden haben, das Stadion umzubauen. Stichwort M-Punkt und auch O-Punkt, wo gebaut wird.
Ja, willst du was dazu? Oder?
Ja, das gibt es in Essen,
ist
das
auch passiert, schon länger.
Da war Essen Fünftligist, glaube ich, als da die Entscheidung fiel. Ja, es kommt ja tatsächlich immer wieder auf die Haushaltslage an, es kommt aber auch darauf an, was investiert die Stadt. Die Stadt in Osnabrück ist ja tatsächlich so gestrickt, dass sie sagt, wir müssen Geld in die Hand nehmen und wenn wir uns verschulden, weil wir das Leben in der Stadt attraktiver machen müssen und wir müssen uns aufstellen für eine bessere Zukunft, nicht nur im Sport. Und von daher glaube ich, dass das eine gute Entscheidung ist. Für den VfL ist sie auch deshalb existenzsichernd, unabhängig von der Nutzung des Stadions und vor der Erhöhung der Einnahmemöglichkeiten ist es auch ganz bedeutsam, dass der VfL sich damit ja auch befreit von den Unterhaltskosten. Das ist in den letzten Jahren immer wieder, weil die Stadt ja an anderer Stelle immer wieder auch geholfen hat, so ein bisschen vergessen worden. Aber all das, was in anderen Städten, in den meisten Kommunen, denn die meisten Vereine spielen in städtischen Stadien, die ganze Unterhaltung, die Anpassung an die Anforderungen von DFL und DFB, das alles wird dort von Kommunen finanziert. Muss es ja, ist ja ein Eigentümer.
Ja. Was natürlich Menschen, die dem Profifußball ein bisschen weiter weg verbunden sind, als wir jetzt vielleicht auch hier am Tisch, auch kritisch sehen und wo man dann aber auch sagen muss, diese Meinung ist auch völlig berechtigt, ne? Also dass man einfach mal einen Standpunkt reinschmeißt, wo man sagt, ey, warum zahlen wir da eigentlich für so eine Unterhaltungsindustrie so viel Steuergeld? Das muss auch respektiert werden, oder nicht?
Natürlich.
Klar.
Darum hätte man auch eine andere Entscheidung akzeptieren müssen. Und jeder, der sich in diese Richtung geäußert hat, hat nicht nur das Recht dazu, sondern verdient auch gehört zu werden, ganz klar. Wir haben uns ja auch, damals in Essen habe ich mich mit dem Thema mal beschäftigt, weil das so absurd war. Habe ich nette Mails bekommen von Essener Fans. Aber natürlich, das gehört dazu. Also was alles. Ich würde gerne noch einen Satz dazu sagen, was das Trainingszentrum betrifft. Das geht so ein bisschen unter. Die Entscheidung ist für mich, was die sportliche Existenz angeht, genauso wichtig wie das Stadion. Denn dieser Vision einer Trainingsanlage jagt der VfL im Grunde seit dem Wiederbeginn nach dem Krieg hinterher. Es gab eigentlich nur so einen kleinen, oder das war eine Übergangslösung nur, aber die Illushöhe mit dem Bau des Funktionstraktes, der immer noch besteht auf der Basis von 1984, das muss man mal sagen, das war die Einweihung. Und alles andere waren immer Behelfsmöglichkeiten. Der VfL hat Saisons gehabt, der hatte auf 5 verschiedenen Anlagen trainiert und die Spieler wussten morgens, wenn sie zum Training kamen, sich umzogen, wussten aber gar nicht, wo sie hin mussten. Also darum ist dieses Projekt am Schinkelberg ganz, ganz wichtig. Ist ein bisschen untergegangen, macht aber nichts.
Grüße an Helmut Kalfdorf an dieser Stelle, der damals federführend im Game war und das damals auf den State of the Art gebracht hat, aber wie gesagt, 40 Jahre her. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem sportlich Verantwortlichen beim VfL, der so ein bisschen sich über aktuelle sportliche Kritik geäußert hat und dann auch gesagt hat, ja, ist schön, dass ihr alles gut besser wisst, aber wäre auch ganz cool, wenn ihr euch die letzten 20 Jahre mal darum gekümmert habt, dass wir vielleicht mal 2 Trainingsplätze haben, die wir benutzen können. vielleicht ist das der Kernpunkt, Susanne, oder? Weil uns holt es ja wirklich jedes Jahr ein, wenn wir jetzt auch wieder im Januar drüber sprechen, dann wird gesagt so, Mal gucken, wo wir trainieren.
Ja, also ich kümmere mich ja wirklich gern um viel, aber ich weiß nicht, ob ich mich oder ob wir uns jetzt um die Trainingsplätze vom VfL kümmern müssen. Das nur by the way. Aber ja, natürlich ist es wichtig und ich finde ehrlicherweise auch zum Beispiel, dass der VfL jetzt, also dass dieser Platz jetzt am Schinkelberg existiert. Ich finde es gut, wie er jetzt eingebunden wird. In der letzten Saison hat man ihn zwar auch im Winter genutzt, aber es war dann doch mit der Fahrerei durch die Stadt eher immer so ein, ja, zwischendurch auch so ein kleines kleiner Punkt, an dem viele doch gesagt haben, da ist man so lange unterwegs. Und das muss man auch sagen, die Spieler ziehen sich dann um, die sind wirklich 45 Minuten manchmal von der Illushöhe zum Schinkelberg. Harald, ne, du bist noch auch mal quer durch die Stadt gefahren, wenn es zum schlechten Zeitpunkt ist, sitzt man da schon lange in diesen Bullis und hat eben halt nicht diese Möglichkeiten, die andere Profiklubs vielleicht haben, aber jetzt zu sagen, komm, wir nutzen das Stadion als Kabine. Ich weiß nicht, ihr beide wart häufiger jetzt beim Training am Schinkelberg, gerade im Winter. Hat es aus eurer Sicht, bringt es was? Ist das eine Erleichterung und was hat es für Auswirkungen?
Ja, den Eindruck habe ich schon, dass es für alle ein bisschen angenehmer ist, dass sie jetzt nicht logischerweise quer durch die Stadt fahren müssen. Wobei ich auch, ich muss schon sagen, es ist Profifußball unter erschwerten Bedingungen, wenn man von der Illushöhe an den Schinkelberg fahren muss, aber ich finde so ein bisschen, so ein bisschen Improvisationskunst gehört halt eben auch dazu und da muss, also irgendwie ein großes Gejammer oder so, finde ich dazu jetzt auch ehrlicherweise ein bisschen unangebracht, aber...
Also das, ich glaube, so groß war das Gejammer gar nicht, aber es gab immer mal wieder einen kleinen Anknüpfungspunkt.
Ich glaube schon, dass es Spielern in den letzten Jahren schwer gefallen ist, das gut zu finden, sagen wir es mal so. Grundsätzlich aber wird das schon ein großer Meilenstein für den Verein sein, wenn dann wirklich alles fertig ist. Also auch der eine Platz jetzt, muss man sagen, ist jetzt schon ziemlich ramponiert, nachdem ja jetzt 3 oder 4 Wochen in dauerhafter Nutzung war. Da muss man dann schon sich drauf freuen als VfL, wenn dann halt wirklich alles fertig ist, weil das gibt dann nochmal wirklich ganz andere Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass es in der Rückserie dann, sobald das Wetter besser wird und man davon ausgehen kann, dass an der Illushöhe wieder vernünftig trainiert werden kann, dass man dann auch wieder zurückzieht erstmal. Weil ich glaube nicht, dass das im Stadion so eine dauerhafte Installation sein kann.
Also nicht im Stadion trainieren, vielleicht nochmal kurz, sondern im Stadion quasi den Alltag bestreiten, die Kabine nutzen und so weiter.
Ja. Das Winterquartier.
Das Winterquartier, genau. Ja, am 26. glaube ich, Benni, du hast die Meldung geschrieben, ist dann Spatenstich, ne, an der Illushöhe, ist das richtig? An der Illushöhe, am Schinkelberg, Entschuldigung, natürlich.
Ich meine am 20.
Am 20., sogar. Na gut, genau. Ja, also auf jeden Fall.
Aber vielleicht nochmal zwei Sätze zu dieser... Einmal zu dem Genörgel. Das Genörgel habe ich auch mitbekommen. Das ging ja los, als Tobias Schweinsteiger, der ja gerne auf dem Schinkelberg trainiert hat, damit das forciert hat. Da hat mich das schon gewundert. Wenn ich jetzt ein bisschen älter wäre, dann würde ich sagen, damals in den 50er und 60er Jahren, da sind die Spieler, haben sich in der Kreuzschule umgezogen und sind dann mit dem Fahrrad oder als Konditionslauf zum Gelände am Hastor Weg. Die Älteren werden das noch kennen. Wenn man in die Dudesheide rüberfährt auf der rechten Seite, da ist heute ein großer Hundeauslaufplatz und da existierten keine Kabinen, keine sanitären Anlagen, nichts, sondern nur 2 recht gute Rasenplätze und da sind die mit dem Rad hingefahren, haben trainiert und sind dann wieder zurückgeradelt. Also gut, ist lange her, aber das Nörgeln, das Wichtigste ist doch, dass du einen guten Rasenplatz hast, auf dem du trainierst. Und das andere, Susanne, dass wir sozusagen diese Missstände hätten aufdecken müssen. Da gab es nichts auszudecken, das haben wir geschrieben. Mhm. Und je nachdem, wer beim VfL Trainer war und welche Jahreszeit es war, hat natürlich dann auch entsprechend taktiert. Also der Einzige, der es wirklich immer und offensiv gesagt hat, das muss man immer verlassen, war Pele Wollitz, der gesagt hat, ich will lieber einen neuen Rasenplatz als einen neuen Stürmer und all das, was man ihm vorwerfen kann, das nicht, da war er klar. Andere haben natürlich, gerade dann, wenn Trainer kam und es erst so September war, dann haben die immer gerne von den guten Arbeitsbedingungen bei ihrem neuen Verein geschwärmt. Mhm. Aber wenn es dann nass wurde und kalt und die Plätze schlecht und einer umknickte und sich eine Bänderverletzung
zuzog. Und vielleicht noch ein Spiel verloren worden ist.
Genau, dann sind sie zu uns gekommen und haben gesagt, ja, wir können ja auch nicht richtig trainieren und dies und das. Das ist dann sollen sie das Visier hochklappen und kämpfen und sagen, also Unsere Aufgabe ist das nicht. Wir können das verbreiten, was der Verein sagt, und wir können uns die Trainingsplätze ansehen. Aber das, dann ist auch gut. Wir sind keine Platzwarte.
Ja, nichts anderes.
Letzte Frage vielleicht zu dem Thema. Vielleicht, wenn man es gerade über Pele Wollitz als Fußballvisionär aufzieht, wäre er denn zufrieden mit den Bedingungen, die dann am Ende auch auf dem Schinkelberg herrschen? Weil mehr Platz als für 2,5 Rasenplätze und dieses Funktionsgebäude in violettem Glanz im Sonnenunterlicht, wie wir der Mitteilung entnehmen durften, ist dann halt auch nicht. Und wenn man dann mal zum Beispiel nach Paderborn guckt, was die da hingezimmert haben, da darf man zwar nicht drauf und es gibt auch keine Sitzplätze für Pressevertreter, wenn Testspiele sind, aber die Plätze sind schon gut und mehr, muss man sagen.
Ach ja, ich glaube schon, dass man sich da, wenn es fertig ist, im Drittliga-Vergleich jetzt nicht groß verstecken muss. Also 2,5 Plätze, damit sind sie bislang auch immer ausgekommen. In der Regel haben sie sogar dauerhaft nur einen benutzt oder 1,5. Also wenn du 2,5 Plätze hast, sollte man das so deichseln können, dass sie beide mindestens in ordentlichem Zustand sind, würde ich jetzt mal behaupten.
Und dafür ist der VfL dann verantwortlich und zuständig, denn das Gelände, das Projekt ist nur bei ihm, auch was die Finanzierung betrifft. Mhm. Da müssen wir auch genau hingucken, wie sie das gestemmt bekommen. Aber sie können nicht mehr sagen, ja, die Platzwarte von der Stadt und die können doch mal. Nein, das ist jetzt Sache des VfL und das ist gut so.
6 Millionen soll das Projekt kosten. Ne?
Genau, und würde vielleicht dann auch eine Trainerkritik, sollte sie denn dann nochmal kommen, auch ein bisschen in anderes Licht rücken. Spannende Sache. Also da können wir uns auf jeden Fall auf Themen möglicherweise freuen in Zukunft. Thema, Susanne, du warst vor Ort beim DFB-Bundesgericht, war auch der Umgang mit den Ereignissen rund um das NFV-Pokalspiel gegen Lohne verloren im Sommer 2:4 und der damit wohl verbundenen Entlassung des Trainerteams Marco Antwerpen und Frank Döpper. Erst hieß es versuchte Spielmanipulation, jetzt hieß es auf einmal, ja, war irgendwie ein
unsportliches Verhalten, ne?
Ein Missverständnis vor allem, also ein großes Missverständnis.
Also genau, das DFB-Sportgericht, da waren wir ja beide vor Ort, hat die Zeugen gehört, hat auch lange verhandelt, ist dann zu dem Urteil gekommen, es gab eine versuchte Spielmanipulation, und nach dem Sportbetrugsgesetz ist es ja so, dass auch der Versuch strafbar ist, also da wird kein Unterschied gemacht. Deshalb kam es auch zu dem doch recht deutlichen Urteil, 12 Monate Sperre gegen Antwerpen und 3 Monate gegen Frank Döpper. Und das Bundesgericht hat im Endeffekt eigentlich den Prozess ähnlich gestaltet, nur dass sie nicht alle Zeugen gehört haben. Also Michael Welling kam zum Beispiel nicht mehr zu Wort, obwohl er vorher doch schon ein Thema war, auch mit wegen der WhatsApp. Das müssen wir hier nicht mehr nochmal ganz groß ausbreiten, aber wurde eben von Antwerpen Döpper und ihrem Verteidiger Horst Klettke mehrfach ins Feld geführt. Ja, und dann hat es schon überrascht viele Prozessbeobachter, die im Raum waren, dass auf einmal es ein ganz anderes Urteil gab. Also dass man quasi gesagt hat, nein, man kippt das Urteil und hat quasi, obwohl man eine ähnliche Faktenlage hat, eine ähnliche Zeugenaussage, dann auf einmal ein Missverständnis. Und bei diesem Missverständnis, das dann eben da auf einmal aufkam, muss ich auch sagen, war ein bisschen gezuckt, weil es eben signalisiert, dass ein Mitarbeiter, nämlich der Reha-Trainer, der damalige und jetzt Athletiktrainer Tim Schütte, was falsch verstanden haben soll. Und ich fand ihn so klar in seinen Aussagen, sowohl vom Sportgericht als auch vom Bundesgericht, dass ich das zumindest diese Argumentation nicht nachvollziehen konnte.
Also ich muss sagen, mich hat das Urteil, das zweite vom Bundesgericht, richtig überrascht. Harald, du hast schon ein bisschen mehr Sportprozesse begleitet in deiner journalistischen Laufbahn.
Vorher nur als Angeklagter.
Zu Recht. Bin ich dann da naiv, weil man sagt, vor Gericht kann alles passieren und vom Sportgericht erst recht? Oder würdest du schon auch sagen, dass dich das zumindest ein bisschen überrascht hat?
Also mich hat überrascht, dass der Kontrollausschuss nicht massiver da eingegriffen hat. Das hat mich überrascht, dass es da mal ein unterschiedliches eine unterschiedliche Rechtsauffassung gibt, das gehört ja dazu. Also dafür ist eine zweite Instanz prinzipiell da. Ich weiß nicht genau, was dazu geführt hat, dass da, also es gibt ja so ein paar Indizien, ich kann das nur aus der Berichterstattung ablesen, das bitte ich zu berücksichtigen. Ich war in beiden Verhandlungen nicht vor Ort. Aber es ist ja wohl auch so gewesen, dass es da Absprache, Versuche gegeben hat, ist auch üblich, aber da war der VfL dann nicht dabei. Vielleicht, weil er nicht Partei war in dem Sinne, das kann man argumentieren, aber auch dieses Gefühl, dass zumindest einige, auch ein Kollege vom Kicker hatte, dass da ein bisschen aufs Tempo gedrückt werden sollte, damit das Ganze abgeschlossen ist, das kam mir schon sehr komisch vor, aber es ist jetzt so, wie es ist und das, was jetzt dem VfL bevorsteht, ist ja eine ganz andere Liga oder ein ganz anderes Spielfeld. Beim DFB passiert nichts mehr. So. Klar ist, er ist immerhin verurteilt worden, aus Sicht des VfL immerhin, wegen unsportlichen Verhaltens. Gespannt bin ich, wie das Arbeitsgericht mit den ermittelten Fakten der Sportrichter umgeht. Und natürlich auch, wie sie die Entlassung beurteilt. Denn das ist die entscheidende Sache beim Arbeitsgericht. Mhm. Ist die Entlassung berechtigt gewesen? Und wenn nein, was bedeutet das? Das Arbeitsverhältnis wird garantiert nicht mehr fortgesetzt, das ist allen klar. Vertrauensbasis ist zerstört. Ja, und dann geht es möglicherweise nur um Geld. Mhm. Nur.
Das ist der entscheidende Unterschied, um das nochmal rauszuarbeiten. Geben, ne? Also beim DFB ging es um versuchte Spielmanipulation, ja oder nein. Das wollten die ermitteln und das Arbeitsgericht wird entscheiden müssen, war denn die Kündigung, die fristlose Kündigung, gibt ja mehrere Kündigungen, die da ausgesprochen worden sind, aber war das denn rechtens angesichts der Vorfälle, die passiert sind? Also ein anderer Ansatz. Ja, die haben erstmal geschoben nach dem zweiten Urteil, unter anderem auch, weil der VfL nochmal wohl einen Schriftsatz mit vielen Fakten eingereicht hat. Das wird spannend.
Ja, und weil man die Zeugen nochmal hören will, und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das Arbeitsgericht offensichtlich gesagt hat, wir wollen uns da nochmal ein eigenes Bild machen. Prozesse vorm Arbeitsgericht sind ja häufig so, man kommt dahin, auch als Beobachter, und bekommt gar nicht so viel mit, weil es meistens um Vergleiche geht. Und vieles dann hinter verschlossener Tür verhandelt wird und dann geht man raus und sagt so, man hat sich geeinigt, oder? Ich glaube, Harald, du warst da bei den letzten Arbeitsgerichtsprozessen auch gerade beim VfL. Ich glaube, da ist das Verhältnis wirklich sehr, sehr, das Torverhältnis wirklich sehr schlecht.
Ja,
ne?
Ja, ich würde sagen, Bilanz 1:20 gegen den VfL oder so. Also ja. Nein, aber du hast es genau richtig geschildert.
Also Spaß beiseite, genau. Und das finde ich jetzt schon spannend, dass man halt eben dort die Zeugen nochmal hört und das auch bewerten will.
Genau.
Und das finde ich auch wichtig, nur wie ihr schon gesagt habt, es werden andere Sachen, ne, vielleicht andere Punkte nochmal eine Rolle spielen. Eins möchte ich nochmal betonen, was ich an diesem Urteil eben so ein fatales Signal auch finde von diesem Bundesgericht, ist, was sendet es an junge Spieler, an junge Angestellte, die in so einem Abhängigkeitsverhältnis sind, sich dann zu öffnen in solchen Fällen und sich an jemanden zu wenden. Ne? Also da muss man schon gucken, wie sowas bewertet wird, wie kommt sowas bei dem Bernd Rieselmann zum Beispiel an, der ja wirklich völligst richtig gehandelt hat, der gesagt hat, so, das ist an mich herangetragen worden, ich gebe das weiter und ich möchte nicht, dass so hier gehandelt wird in der Sportart, die ich betreibe. Und deswegen finde ich das Signal eben nicht gut.
Um das einmal noch kurz einzufangen in Bezug auf den Arbeitsgerichtsprozess, du hattest ja von Vergleichen gesprochen, die dann gerne geschlossen werden. Mhm. Der VfL hat ja bei uns im Interview klargemacht, dass er dazu überhaupt nicht zur Verfügung steht, eher im Gegenteil sogar, was auch immer das dann bedeutet, aber jedenfalls die Bereitschaft mit Antwerpen und Döpper einen Vergleich zu schließen, ist von Vereinsseite mal überhaupt nicht gegeben. Das heißt schon, dass dann während des Prozesses da zwei Fronten aufeinanderprallen werden. Da kann man sich schon drauf einstellen.
Sagen Sie zumindest jetzt. Ja. Wir mal gucken, was hinterher passiert.
Es geht, glaube ich, schon um richtig Asche. Ne?
Ja, das ist klar.
Da muss man halt dann gucken.
Ja, also Klettke sprach von einem mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag, je nachdem, wie dann auch die Vertragslaufzeit zu bewerten ist, was vielleicht auch unter anderem diese Saison noch passiert, da sprechen wir gleich drüber. Der letzte Arbeitsgerichtsprozess beim VfL, wo wir auch dabei sein durften, war ein bisschen anders, aber er war auch untypisch. Da ging es nur um Prämien bei Marco Grote, der dann endete mit dem legendären Satz, na, mach mal 9,5 und fertig ist. Also er hat quasi das Urteil am Ende vorgeschlagen. Natürlich aber jetzt ein ganz anders gelagerter Fall, weil es nicht nur um Prämien geht, sondern um viel mehr, um jahrelange Vertragslaufzeiten und halt unter anderem auch um dieses Verhältnis zwischen dem Ex-Trainer und dem Club, was ja bei Grote im Vergleich dazu super entspannt war. Und vor allem die entscheidende Frage wahrscheinlich, will da jemand möglicherweise nur schnell raus und einen neuen Job, was jetzt gerade noch nicht absehbar ist, aber sich vielleicht auch schnell ändern kann, oder will da jemand wirklich eine Rechnung begleichen?
Ne? Ja, weiß ich gar nicht. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass das Signal des Arbeitsgerichts ist, dass wir hören uns die Zeugen an, wir bewerten das. Ich glaube, dass das da nicht unbedingt eine Rolle spielen wird bei dem Urteil, wie, wer, was dann, welche Intention dahinter steckt, sondern ja.
Beobachten wir Anfang Januar, dann wird es soweit sein. Jetzt gehen wir mal noch wieder irgendwie so 3 Monate, 4 Monate zurück, Malte, und erinnern uns an einen schönen, sonnigen, ich meine, es war ein Septembertag, als wir zusammen mit unserem Dienstwagen nach Havelse, nee, nach Hannover gefahren sind zum Auswärtsspiel beim TSV Havelse und uns dann weit vor dem Spiel noch über die sozialen Netzwerke die Nachricht erreicht hat. Da ist in Havelse einiges passiert auf dem Vereinsgelände, da ist richtig hart randaliert worden, Sachbeschädigungen, das sind auf jeden Fall VfL-Schmierereien da. Wie erinnerst du dich an den Tag und an die folgenden Ereignisse, die ja auch immer noch im VfL-Umfeld eine Rolle spielen, weil sie noch nicht abgearbeitet sind?
Mhm. Ja, ich habe, also wie du es eigentlich beschrieben hast, das war eigentlich eine relativ gemütliche Auswärtsfahrt, das war auf dem Samstagnachmittag, glaube ich, relativ kurze Fahrt nach Hannover, vergleichsweise uninteressanter bzw. unspektakulärer Gegner in einem unspektakulären Stadion, da stellt man sich jetzt eigentlich nicht auf wahnsinnig viel ein, dritter oder vierter Spieltag, weiß ich jetzt gar nicht mehr, dritter glaube ich, vierter, ja, jedenfalls dachte man sich, eigentlich nichts Böses und dann passiert halt sowas und dann laufen die Drähte natürlich heiß, ne? Also das war dann rund um das Spiel relativ wild, vor dem Spiel schon, wo wir uns dann eben auch zum Beispiel mit Michael Welling am Rande des Stadions nochmal kurz getroffen haben, um so ein paar Sachen einzusortieren oder einsortieren zu können. Ja, und was mich an dem ganzen Vorfall nachhaltig beschäftigt hat, weil, also dass es immer eine kleine Gruppe von Idioten geben kann, das ist überall so. Aber was mich halt wirklich beschäftigt hat oder beschäftigt immer noch, ist halt, dass sich offensichtlich diese ganze Aktion innerhalb der Fanszene rumgesprochen hat und dass dann halt solche Banner gezeigt wurden, die sich damit solidarisieren oder zumindest sagen, ja, ist ja alles ganz witzig gewesen. Und das sehe ich dann schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Also ja, das ist eigentlich das, was für mich vor allem daran hängen geblieben ist.
Ja, war, um ehrlich zu sein, auch der Moment, wo für uns beide das Ding nochmal verändert hat. Ne? Wir
ja,
haben, und auch für den VfL jetzt, ja sogar. Ja. Wir haben vor dem Spiel mit Michael Welling gesprochen, haben das dann so, ja, bisschen einsortiert als, genau wie du sagst, ja, halt Idioten. Immer noch nicht geil, aber kann man halt nichts machen, weil wir können nicht alle Menschen dieser Welt kontrollieren. Ja. Und dann kommen diese Banner in dem Fanblock, also um es mal zu sagen, eine Solidarisierungsaktion mit Straftätern. Punkt. Und dass das dann auch was verändern wird im Verhältnis zwischen Verein und Fans, was ja im Nachgang auch ganz offensichtlich passiert ist, ist ja auch klar. Also das ist schon eine Zäsur, oder nicht?
Ja, eine Zäsur weiß jetzt nicht. Das bezieht sich ja auf Folgen, auf Konsequenzen. Die sind ja noch gar nicht gefallen. Ne? Also ich würde eher sagen, es war für mich ein Rückschritt. Also ich hatte nicht gedacht, dass sowas unter den Farben des VfL nochmal in dieser Art passiert. Und das war einfach so gemein, so perfide, gerichtet gegen einen Verein, dem man nun wirklich nicht vorwerfen kann, dass er Geld aus den Leuten herausschneidet. Also es passte gar nichts. Es war einfach nur bitter. Und ich habe ganz, ganz viele Leute gehört, auch jetzt, gestern hat mich noch ein Fan angesprochen, der gesagt hat, ich habe gespendet für die Ultras, aber ich habe ihnen auch gesagt, wie scheiße Havelse war. Ja? Mhm. Das finde ich eine ganz gute Strategie. Man will ja sich der Spendenbereitschaft nicht entziehen. Ich finde die Aktion auch gut, die sie machen. Voll. Aber Havelse, und das hat mich im zweiten Durchgang, wenn ich das mal sagen darf, geärgert. Man kann diesen Zettel, diesen Flyer, der verteilt worden ist beim, ich glaube, übernächsten Heimspiel, ne? Mhm. Den kann man groß, wenn man es nach Maßstäben misst, eigentlich nicht als Entschuldigung werten, weil es steht an keiner Stelle drin, dass es eine Entschuldigung ist. Es gibt auch keinen klar benannten Absender. Wer hat das denn jetzt eigentlich geschrieben? Niemand ist dafür verantwortlich und du kannst niemanden ansprechen und sagen, sag mal, hast du das eigentlich mit verfasst oder habt ihr das gemacht? Ist nicht bekannt, ist auch nie gesagt worden. Mhm. Was auf den Seiten der Fanorganisation stand, weiß ich nicht, aber dieser Zettel ist von anderen so bewertet worden, das sei für Ultras und für die aktive Fanszene schon ein ganz, ganz großer Schritt. Ich finde, wenn die Ultras und die aktiven Fanszenen und auch deren Repräsentanten in den Gremien des Vereins es ernst meinen damit, dass man Werte und Haltung repräsentiert und dass man auch sich selbst mal in Frage stellt, dann ist denen vor allen Dingen zu wünschen, dass sie ein bisschen mehr Selbstkritik an den Tag legen. Das beziehe ich auch auf völlig unsinnige und exzessive Pyro-Aktionen, bei denen da bröckelt auch das Verhältnis wieder zum normalen Zuschauer. Ich glaube, dass es viele normale Zuschauer gibt, die das gut finden, wenn man gegen die Kommerzialisierung protestiert, gegen Montagsspiele und gegen den Einstieg von Investoren, so überstürzt, wie er damals von der DFL geplant war. Ist alles gut. Da kann man selbst so ein bisschen Ultra-Gefühle ruhig haben, wenn man das möchte. Aber das andere, damit machen sie viel kaputt und nehmen sich wieder Sympathien und Zuspruch. Und das ist eigentlich ungeschickt und fragwürdig. Mhm. Und darum hat mich Havelse so geärgert, weil es so viel kaputt gemacht hat. Und den Einsatz bitte noch, ich weiß, ich rede wieder zu viel. Aber das in einem Club, der sich wie wenige andere Vereine im Zweifeln zu den Ultras, zu der Fanszene bekannt hat, der ihnen die Türen öffnet. Früher war es so, mussten Fans, wenn sie vom VfL was wollten, im Grunde die Tür einschlagen oder sie mussten sich einen Schlüssel irgendwo herbesorgen. Und heute stehen die Türen auf und man sagt, kommt rein, im übertragenen Sinne. Was möchtet ihr? Was können wir für euch tun? Wie können wir zusammenarbeiten? Und einem Verein das dann anzutun, das hat mich schon wirklich erschreckt.
Ja, ich finde auch einen Protest gegen überhöhte oder, wenn man der Meinung ist, überhöhte Ticketpreise ist ja völlig legitim. Das,
richtig.
Das steht einem ja völlig zu. Die Frage ist halt die Art und Weise. Ja.
Nee, eigentlich ist es nicht die Frage. So nicht.
Ja, ja. Ja, du hast recht.
Das meine ich damit. Und vielleicht auch da in dem Zusammenhang, die Fanabteilung repräsentiert ja diese Gruppe. Und ich glaube, also zumindest in Teilen, ich habe bei der Jahreshauptversammlung nichts mitbekommen, dass das von irgendeiner Stelle überhaupt nochmal thematisiert worden ist. Und ich finde, wenn man eine Jahreshauptversammlung auch unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass dort ein Jahr in Augenschein genommen wird und nochmal zusammengefasst wird, dann hätte Havelse auch dort an irgendeiner Stelle von irgendjemandem auf die Tagesordnung gehört. Mhm.
Ganz spannend, ich habe relativ viel berichtet zu diesem Thema und ich finde die Reaktionen sehr, sehr cool, weil sie auch für sich sprechen. Die einen sagen so, kannst du jetzt mal aufhören mit dem Havelse-Thema, das ist doch jetzt erledigt. Und ich bekomme aber auch immer wieder Mails, das kann ich auch an der Stelle sagen, wo mich Leute fragen, ey, was ist denn jetzt los mit Havelse? Hat man da mal Leute ermittelt? Was sind die Konsequenzen und so? Ich kann versprechen, ich werde definitiv nicht aufhören, mich damit zu beschäftigen. Ich kann auch den aktuellen Ermittlungsstand der Polizei sagen. Ich habe vorgestern erst wieder gefragt, habe am Freitag dann die Antwort bekommen, es wird weiter ermittelt, es gibt aber noch keine neuen Erkenntnisse, klingt jetzt nicht spannend, aber steht genau dafür, dass es eben weitergeht und dass dieses Thema noch längst nicht abgeschlossen ist.
Ich würde eine Sache noch ganz gern zu dem Thema sagen, weil ich gebe Harald wirklich recht, auch in der Beurteilung und auch in dem, dass es diesen Bruch jetzt mal herbeigeführt hat, zumindest, oder das ist nicht ein Bruch, nochmal. Ich würde eins gerne noch zu dem Thema sagen, denn ich gebe Harald natürlich völlig recht, was er gerade gesagt hat und auch, dass es ein Rückschritt war, auch gerade in dieser Beziehung VfL und Fans. Wir müssen gucken, wo es hinführt, aber ich würde gerne noch anführen, ich glaube trotzdem, wenn man sich das nochmal anguckt. Ich war eine derjenigen, die nämlich geschrieben hat und auch der Meinung war und ist, dass es trotzdem dieses Blatt, was verteilt worden ist, schon ein Schritt war, der ungewöhnlich ist für die Ultraszene. Und wenn man sich das angeschaut hat, wer die verteilt hat in der Kurve, da muss man auch sagen, ja, es gab keinen Absender, aber es war schon ersichtlich, dass da Leute Verantwortung übernommen haben und Gesicht gezeigt haben. Und das ist auf jeden Fall auch so, dass man, wenn man sich da auskennt, sieht, okay, da haben sich jetzt Leute hingestellt, das war VC und das war auch, ich würde es jetzt mal so beschreiben, alte Garde. Dass es vielen nicht weit genug gegangen ist und keine Entschuldigung drin stand, auf jeden Fall. Es war zumindest das Eingeständnis einer fehlerhaften Umsetzung. Also es wurde da wurde ein Fehler gemacht und es war in der Umsetzung völligst übertrieben. Und ich glaube auch, das, was eure Wahrnehmung war, diese Plakataktion, das hat mich auch, also das fand ich auch, das hat dem Ganzen quasi nochmal eine andere Dynamik gegeben. Ich glaube, dass es in der Szene vorher schon bekannt war und dass man zumindest diskutiert hat, dass man sowas macht, weil ich glaube nicht, dass die Plakate früh morgens dann noch schnell gemalt worden sind. Ich denke, man hatte die dabei und ich weiß nicht, ob auch wirklich alle dafür gewesen wären, die Plakate hochzuhalten, wenn man gewusst hätte, welche Eskalation es da gegeben hätte. Also von daher ist es zumindest mal spannend zu beobachten, auch wie sich jetzt da dieses Verhältnis wieder einruckelt, gerade zwischen VfL und Fans. Das hat ja in den letzten Jahren da, war ja doch sehr, sehr gut. Oder ob es eben da nochmal eine nachhaltige, auch das nachhaltig beschädigt wurde.
Zäsur in dem Sinne, dass ihnen ja offensichtlich so ein bisschen Privilegien entzogen worden sind im eigenen Stadion, Fanfeste auch, die geplant waren, abgesagt worden sind. Also insofern erste Veränderungen hat es gegeben. Jetzt hört man aber auch relativ wenig, wahrscheinlich auch bewusst, weil es natürlich auch von Seiten der Beteiligten dann wahrscheinlich eine gute Strategie ist, das Thema so ein bisschen klein zu halten. Aber ja, auch das werden wir beobachten, wie das weitergeht. So, jetzt haben wir noch den größten Themenblock offen am Ende. Jetzt reden wir noch ein bisschen über den Sport und darüber, ob man denn mit dieser Mannschaft aufsteigen kann und vielleicht erstmal Schalke 04 schlagen kann. Malte Artmeier, bekennender Schalke-Fan hier im Kreis. Was würdest du denn zu letzterer Frage sagen? Kann man denn wirklich mit einem eigenen Torschnitt von irgendwie 1,15 oder 1,2 am Ende Platz 3 oder Platz 2 schaffen in der dritten Liga?
Also da ist... Es klingt jetzt blöd, aber da ist Schalke ja natürlich tatsächlich eigentlich so das perfekte Beispiel. Also sie spielen jetzt gerade zur Minute gegen Eintracht Braunschweig. Es steht, soweit ich weiß, noch 0-0. Ist aber morgen,
du weißt das genau.
Wenn die Folge online geht, sowieso kalter Kaffee.
Schaust du heimlich hier aufs Handy?
Nee, aber wir hatten ja gerade so eine kleine Schnittsekunde. Ach, da habe so. Ich einmal kurz gelinst.
weiß nicht, wer immer dafür verantwortlich gewesen sein könnte.
Fällt mir auch nicht ein, der Name. Sitzt Kolche mir aber vielleicht gegenüber. wie auch immer, also Schalke beweist, dass sowas funktioniert oder funktionieren kann, solange die Defensive steht. Wir haben eben ganz am Anfang auch drüber gesprochen, dass es in diesem Zusammenhang beim VfL so einen leichten Abwärtstrend gegeben hat in den letzten Wochen. Ganz grundsätzlich kannst du aber mit einem, ich sag mal, durchschnittlichen Angriff auch ganz oben mitspielen. Aber wie gesagt, dafür muss halt die Defensive stimmen. Ich glaube, dass beim VfL in beide Richtungen Potenzial ist. Also sie können einerseits mehr Tore schießen, können aber andererseits auch wieder mehr verhindern, als sie es in den letzten Wochen getan haben. Also grundsätzlich, ja.
Harald, hast du schon mal eine VfL-Mannschaft gesehen, wo sowohl die Stärken und Qualitäten so offensichtlich klar waren, wie auch die Defizite, die so hart auf der Hand liegen?
Bestimmt. Oft habe ich mehr Defizite gesehen, aber nee. Für mich ist es auch ein interessantes Rätsel. Es zeigt, wie der Fußball, welche Unwägbarkeiten, welche Zufälligkeiten bei ihm oder in der Beurteilung eine Rolle spielen. Ich finde auch, dass dieser Weg, wie Schalke ihn jetzt geht, wie ihn Dortmund ja auch geht, so eine Rückbesinnung auf Basics, auch im Training, was Timo Schulz da herausholt, ja, das finde ich interessant. Das ist ein Gegenentwurf zu manchem, was an übertriebener Modernität und einem Eifer an Technik dann doch entgegensteht. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das von der Führung her stimmt und dass sich das einruckelt. Ich glaube, der VfL wird keine nicht die torhungrigste Mannschaft der Liga werden, aber er wird sich da verbessern und entscheidend, glaube ich, ist, ob er diese Abwehrstärke, die ja im Moment so ein bisschen in Frage steht, ja, kann auch mal passieren, ob er die wiederfindet und dass das wirklich so ein Bollwerk ist. Denn davor hat ein Gegner ganz viel Angst und Respekt, wenn du hinten so sauber stehst und auch so wenig Fouls dafür begehen musst, wie der VfL in den ersten Monaten.
Eng verbunden, Susanne, nicht nur, aber auch mit Yannick Müller natürlich, seit der da ist, ist da hinten schon über weiteste Strecken Ruhe im Karton. Ne? Derjenige, der auch, und das, den Blick zurück können wir auch nochmal riskieren, glaube ich, so ein bisschen das personifiziert, was bei der Tabula Rasa-Aktion im vergangenen Dezember, Januar passiert ist, als der VfL komplett wieder auf neue Füße gestellt worden ist.
Absoluter Schlüsselspieler, sowohl für die letzte Rückrunde als auch jetzt für die Hinrunde. Ich würde für die Hinrunde aber sagen, auch im Verbund mit Jakobsen, der mich wirklich überrascht hat, wie der da dann zurückgekommen, also wie der sich auch so richtig reingekämpft hat irgendwie. Das hat man ja am Anfang irgendwie gesehen, dass er noch nicht ganz fit war und trotzdem immer durchgebissen hat und so. Übrigens dieses Jeddelo-Spiel immer noch im Nachhinein, ne, wo wir gesagt haben, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, der DFB-Pokal ist für die nächste Saison nicht mehr machbar über den NFV-Pokal, über den Landespokal, also Vierter werden würde zumindest, also mindestens Vierter werden, würde auch da helfen. Und dass der da gefehlt hat, war schon sehr ersichtlich. Ich finde, dass die beiden in Kombination das richtig gut machen und wie drumherum so auch sich die Abwehr jetzt entwickelt hat. Man muss ja auch sagen, Fabinski, Wiemann, Janotta, egal wer da reingekommen ist, die haben ja immer performt. Das ist ja schon wirklich spannend. Ne? Ich habe jetzt auch hier nochmal nachgeguckt gerade, schnell auf die Tabelle, die ich vorhin ausgedruckt habe. Der VfL hat jetzt 21 Gegentreffer und da ist nur Wiesbaden und Rostock, die noch weniger haben. Ne? Also in den letzten Spielen dann ein bisschen gewackelt eher, nicht mehr dieses zu Null, aber es sind immerhin 9-0 Spiele in der Hinrunde und ich glaube, das ist schon außergewöhnlich.
Dazu kommen natürlich auch ein paar gute junge Talente. Malte, ich guck dich an, auch in Erinnerung an das Gespräch mit...
Ein gutes, junges Talent.
Ja, und dich einfach mit Felix Zimmermann, den wir gerade eben nachgefragt haben, sprechen hören. Der ist auch Fabinski-Fan. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sagen kann, genau wie du.
Ja, also Fan weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls finde ich, dass das ein sehr, sehr guter Transfer war, hat wenig Geld gekostet, hat bislang, also ich glaube auch, oder ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht 10, 15 andere Drittligisten gegeben hat, die gesagt haben, ey, den Spieler wollen wir auf jeden Fall haben. Weil er auch in jungen Jahren mal einen Kreuzbandriss hatte und generell irgendwie erst 40, 50 Regionalligaspieler auf dem Buckel gehabt. Aber der bringt im Grunde alles mit, was du als moderner Innenverteidiger brauchst. Der ist gut auf dem Bein, der ist im Bodenzweikampf top und also ich kann mich nicht dran erinnern, dass er an irgendeinem Gegentor so richtig maßgeblich beteiligt war in der Hinserie und das ist schon echt gut, ein richtig guter Transfer, Janotta genauso, auch wenn er ein bisschen weniger gespielt hat. Aber ja, das ist die Basis für eine richtig gute Hinserie, vor allem wenn man sie halt eben damit vergleicht, wo der VfL hergekommen ist. Ja.
Schon eine spannende Kaderstrategie, oder nicht? Also so ein paar Schlüsselspieler, die wirklich drüber stehen, die aber auch für einen gewissen Stil von Fußball stehen. Also ich glaube nicht, dass man mit Yannick Müller und Bjarke Jakobsen irgendwie 11 gegen 11 über das ganze Feld spielen kann oder irgendwie eine Viererkette. Und dazu, Harald, schon junge Spieler oder auch Jungs so mit Osnabrück-Bindung, ne? Wenn ich jetzt an Brian Henning denke oder Niklas Wiemann, der schon lange da ist, das sind ja schon auch Jungs, die so für Identität stehen. Findest du nicht auch, dass, wenn man es jetzt mal mit Mannschaften vergleicht, so vor 10 bis 15 Jahren, dass sich da schon ein bisschen was, jetzt nicht erst unter Joe Enochs, aber auch in den letzten Jahren schon so ein bisschen was verändert hat, auch in der Kaderbildung? Oder ist es immer noch Profifußball und man holt halt irgendwelche Leute, die man gerade holen kann?
Ja, Transfers gibt es ja, seit es den Fußball gibt, aber beim VfL ist es schon so, dass immer wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hervorgegangen sind für die erste Mannschaft. Und da muss man nicht nur auf solche Leuchttürme gehen, wie Felix Agu zum Beispiel, gibt viele, viele Beispiele. Und man muss sagen, der VfL hat eigentlich seit wir im modernen Fußball von professioneller oder semiprofessioneller Nachwuchsarbeit reden, hat der VfL immer in dieses Feld investiert, in Personal, in Technik, in Spieler, in Infrastruktur, also Fahrdienste organisieren. Ihr wisst ja, was alles daran hängt. Und in dieser Saison ist es wirklich ein gutes Bild. Wir haben Ismail Badji, der um den schon ein Hype ausgerufen werden sollte, bloß weil man einen Zettel unter seinem Scheibenwischer klemmte, wo drauf stand, gut gemacht. ein ganz, ganz bescheidener und richtig guter junger Mann. Aber auch dann Kevin Vitorp, von dem ich ja nun besonders viel halte. Manche sagen zu viel, ich glaube nicht. Ich würde mich freuen, wenn er bleibt. Das scheint ja so ein bisschen auf der Kippe zu stehen, was man so an Geraune hört. Aber auch Bergemann muss man dazu rechnen, der jetzt in Lotte die Chance sucht, der mutig genug war, in Leipzig es zu versuchen und da dann aber auch in den Sack zu hauen, als er merkte, das passt alles nicht. Wen haben wir noch? Bernd Rieselmann. Ja. Ich muss sagen, in jedem Spiel, in dem er eingewechselt wurde und ein bisschen Zeit hatte, nicht viel, 10, 15 Minuten und auch am Samstag jetzt, hat er ein paar Szenen gehabt, habe ich gedacht, das ist ein Instinktfußballer, das ist ein Stürmer.
Der verändert der auch was, ne, wenn er reinkommt.
Genau.
Ja. Und Yiğit Karademir haben wir auch noch,
Mats Remberg. Ja. Ja.
Ich wollte da gerade nochmal sorry sagen, den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen in der Aufzählung der Abwehr. Ne? Also. Ja.
Ich habe tatsächlich letzte Woche, als es um die Zukunft von Kevin Vitorp auch ging, habe ich ja mit Joe Enox am Trainingsplatz mal gesprochen und da sagte auch, also die Einsatzminuten von Eigengewächsen sind bei uns deutlich gestiegen. In der letzten Saison waren es irgendwie um die 5%, in diesem Jahr sind sie aktuell bei 9, was ein relativ hoher Wert ist im Liga-Vergleich, wenn man die zweiten Mannschaften natürlich mal rausnimmt, aber da sind sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, würde ich auch so sehen.
Und das gab es eigentlich immer schon. Da gibt es mal Wellentäler, natürlich, wenn du zweite Liga spielst, dann ist der Weg natürlich noch mal weiter. Ja? Aber gerade in der dritten Liga ist das schon, und wir reden jetzt ja noch nicht mal von denen, die im Moment ausgeliehen sind, die sicherlich zum Teil auch deshalb verpflichtet worden sind, weil man ja zu einer gewissen Phase in diesem Jahr, über das wir gerade sprechen, damit rechnen musste, in die Regionalliga abzurutschen. Ja? Da so einen Grundstock an Spielern gebunden zu haben.
Steffen Tigges fällt mir spontan auch noch ein, der ja auch immer noch im
Sebastian Klaas.
Fußball, genau.
Sind schon einige. Könnte gern mal einer zurückkommen. Ja,
das war der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich platziere den Namen mal. Mal gucken, was da passiert.
Harald macht Fahrdienst.
Susanne, wir hatten vorhin bei der Erstellung der Einzelkritik zum Spiel jetzt gegen Stuttgart 2 für unsere Verhältnisse schon eine relativ leidenschaftliche Torwartdiskussion. Wie siehst du denn den VfL da aufgestellt?
Also ich muss sagen, in den letzten Spielen ist mir ein bisschen zu sehr dieses Thema aufgeploppt, denn ja, es gab ein paar Wackler, es gab auch Szenen, unter anderem im Pferd, da sah Lukas Jonsson nicht gut aus. Aber ich finde, der VfL hat neunmal, wir haben es gerade gesagt, zu null gespielt in der Hinrunde. Und hat auch letztes Jahr in der Rückrunde eine wirklich starke Leistung gehabt, auch defensiv. Und das kann nicht immer nur sein, weil man davor so super Leute hat und der Torwart gar nichts taugt. Ja. Der steht dann halt auch manchmal, wenn so ein Torhüter einen Fehler macht, eben gerade wie sie ein Pferd, dann wirkt das nach, dann ist das deutlicher, weil er in dem Moment da im Fokus ist. Es gibt aber auch bestimmte Spielszenen, wo er dann vielleicht schlecht aussieht und man sagt, ja, aber vorher wurde es auch nicht gut gelöst. Er ist dann halt am Ende einer Kette. Und wir haben vorhin unter anderem drüber gesprochen, kann er da beim 1-1 noch was machen, wenn er Kammerbauer da sich besser anbietet sozusagen. Und du hast gesagt, ja, und ich sag, der Patzer von Patrick Kammerbauer, es sei mir verziehen, ist ein fränkischer Landsmann, aber er war gestern, glaube ich, selbst betrübt darüber.
Wenn das jemand sagen darf, dann bist es du, auf jeden Fall.
Also, ich halte sehr viel von dem. Er ist nicht umsonst der Dauerbrenner in dieser Saison. Ich persönlich finde es schwierig, vielleicht haben wir gleich noch die Zeit, da kurz drüber zu sprechen, ihn dann immer mal wieder, wenn jetzt Kai Pröger dann reinkommt, auf links zu stellen, weil ich finde, dass er da auf der linken Seite also das ist wirklich die rechte Seite mit Patrick Kammerbauer ist alles andere als eine Baustelle beim VfL Osnabrück. Und das finde ich halt manchmal ein bisschen verschenkt ihn auf der linken Seite dann. Aber ja, ich glaube, er hat da einen dicken Patzer gemacht und Lukas Jonsson, ich finde, man muss jetzt wirklich überlegen, also ich persönlich bin kein Freund davon zu sagen, da braucht der VfL jetzt mal einen anderen Torhüter oder Sauter muss da jetzt raus. Ich finde es gut, dass jetzt in der Winterpause kann man sich das in Ruhe nochmal angucken. Ich glaube, das Trainerteam kann in so eine Pause auch nochmal anschauen und kann sagen, geben wir vielleicht noch immer ja so einem jungen Torhüter auch eine Chance. Oder was ist mit Luca Bürgermann? Aber ich fand es gut, dass man vorher jetzt nicht so eine Torhüter-Diskussion aufgerissen hat wegen ein paar Unsicherheiten.
Aber jetzt einen Wechsel machen, eigentlich auch gar keine Option,
oder? Nein, also für mich nicht.
Ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass das passiert, weil ein neuer Torwart im Winter, also ein neuer Torwart, der ganz klar besser ist als alle vorhandenen, wäre erstens teuer, zweitens ist die Baustelle, glaube ich, nicht so akut, dass man sie aufreißen muss. Ich persönlich halte Jonsson für den besten Torwart, den der VfL zur Verfügung hat, egal ob innerhalb des Kaders oder eben Bürgermann, der leihweise ausgeliehen ist. Und trotzdem ist er aus meiner Sicht ein durchschnittlicher Drittligatorwart, wo man halt eben auch sagen muss, der VfL hat zum Beispiel gestern auch von einem Torwartfehler profitiert. Also das Ding von Kopacz, ehrlicherweise, den muss man halten.
Kann man halten, ja.
So wie ich es am Fernseher gesehen habe, würde ich sagen, den muss man halten in der
dritten Liga. Guck, das sind die auf dem Sofa sind und alle Chris fragen lassen.
wie auch immer, solche Dinge passieren auch anderen Torhütern in dieser Liga und Lukas Jonsson ist halt eben einer davon. Er ist kein außergewöhnlicher Torwart für die dritte Liga, aber halt eben ein solider, durchschnittlicher Torwart.
Ja, und vielleicht noch als kleinen Einwurf, manchmal muss man auch noch überlegen, was hinzukommt und ich glaube, wie er am Trainingsplatz sich auch gibt und auch innerhalb der Mannschaft, in der Kabine, ja. Das darf man auch nicht unterschätzen, das kommt nämlich auch noch hinzu.
Als Typ also, komplett unumstritten in der Mannschaft, muss man wirklich sagen.
Die Jungs da haben Vertrauen zu ihm und das ist eigentlich das Wichtige.
Ja. Okay, machen wir Strich drunter und sagen, mit dem Torwart kannst du vielleicht aufsteigen. Was fehlt denn? Was muss denn im Winter jetzt passieren, damit die Chance vielleicht ein bisschen größer wird als aktuell aus dieser Verfolgerposition, wo man eigentlich noch alle Karten so in der Hand hält, aber vielleicht ja was tun muss, um erkennbare Defizite zu beheben?
Ja, also ich würde sagen, dass es gar nicht so wahnsinnig viel ist. Also nach dem Spiel gestern, wo Robin Meister natürlich ja mindestens ein Tor machen muss für mich, das in der zweiten Halbzeit, um da auf 2-0 zu stellen, sagen natürlich alle, ja, wir brauchen einen neuen Stürmer, der dann die Chancen, die wir uns erarbeiten, auch reinmacht. Ich finde, Robin Meißler ist für die Liga ein exzellenter Spieler, der, das stimmt, in der Hinserie aus seinen Chancen zu wenig gemacht hat, aber er steht jetzt bei 5 Toren, 3 Vorlagen. Wenn man das auf eine Saison hochrechnet, steht er bei 10-6, da würde jetzt, glaube ich, niemand sagen, das ist eine schlechte Ausbeute. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass der VfL im Sturm was macht, alleine schon, auch weil halt zwischen Meißner und den anderen Kandidaten, die vorne sind, das Leistungsgefälle zu groß ist und man da halt einfach noch eine Option braucht, bei der man sagt, der bringt eine gewisse Effizienz mit vorm Tor, der ist jetzt vielleicht nochmal ein anderer Spielertyp, als es jetzt vor allem Meißner ist, der ja auch eine Position dahinter spielen könnte mit seiner Spielstärke. Aber halt eben jemand, der halt ja ganz so Profil-Torjäger nochmal ein bisschen eher erfüllt, als jetzt Meißner ist, der halt ja im Kombinationsspiel und in allen anderen Dingen ganz große Qualitäten hat.
Siehst du es auch so? Oder macht man nicht vielleicht sogar was kaputt, wenn man jetzt jemand holt?
Das ist ja immer so ein schnell gezogener Schluss oder eine Vermutung, dass man sagt, ja, da bringt das ganze Gefüge durcheinander. Das Personal verändert sich immer wieder mal und davor hätte ich keine Angst. Das ist die Aufgabe der Mannschaft, das zu regeln. Und ein Spieler, der die Mannschaft besser macht oder ihr eine zusätzliche Option gibt, der wird auch akzeptiert, wenn es kein Riesenarschloch ist. Und denken wir mal an Benjamin Giert. Das war in dem Fall ein ganz wichtiger Mann in der Aufstiegssaison 18-19, weil es war das Puzzlestück, das fehlte. Daniel Thun braucht den Spieler, mit dem er Alvarez immer wieder Druck machen konnte. Ihr wisst ja, was Marcos für ein super Typ war. Laktat schießt keine Tore, kein anderer Satz von ihm hat Daniel Thune mehr in Rage versetzt. Alvarez entlockt wurde dieser Satz übrigens von unserem geschätzten Kollegen Stefan Alberti, der zum Beispiel immer für Alvarez gesprochen hat und so wie wir ja auch für Spieler sind. Und Giert hat das gemacht, was in der Rückserie der damaligen Aufstiegssaison oder der späteren Aufstiegssaison wichtig war. Immer mehr Mannschaften, speziell in Heimspielen, stellten sich gegen den VfL sehr tief rein, hatten in der Vorrunde eher noch mitgespielt. Und der VfL brauchte einfach einen Strafraumstürmer, der aus einer kleinen Chance ein ganz wichtiges Tor macht. Das hat Giert meisterlich gemacht. Der fiel kaum auf, mit dem konntest du auch keinen klassischen Konterfußball, Entschuldigung, man sagt ja Umschaltspiel, aufziehen. Und da hat das genau gepasst. Wir kennen andere Stürmer, die in der Abstiegssaison dann aus der zweiten Liga geholt wurden von Benjamin Schwedes. Das hat nicht funktioniert, wobei dann erstaunlicherweise sich in anderen Saisons danach herausgestellt hat, dass sie also doch das Tor treffen können. Es ist ein Wabankspiel, aber wenn man das Geld hat und dafür nicht die Preise erhöht oder irgendwo eine Bank überfallen muss, dann und ein Stürmer auf dem Markt ist, wie man so sagt, dann würde ich schon sagen, das muss man versuchen. Ne?
Was brauchen wir denn? Brauchen wir so einen Gürtyp, also wirklich einer, der vorm Tor ein bisschen kaltschnäuziger ist? Oder brauchen wir vielleicht ja so einen Markus Müller-Typ, dass man mal einen Wandspieler vorne hat? Was meint ihr?
Das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich.
Kopfballspieler, großen Kopfballspieler würde ich schon sagen.
Ich glaube schon, dass so ein Typ wie Luke Ihorst es eigentlich ist oder sein könnte, vom physischen Profil her groß, durchaus auch eine gewisse Dynamik hat, dass der schon helfen kann, wobei Ihorst, muss man ja leider sagen, bislang nicht wirklich nachgewiesen hat auf dem Niveau, dass er ein wirklicher Torjäger ist. Ja, und dieses Prädikat, das muss dann schon aus meiner Sicht dazukommen, dass
ich finde, es muss auch jemand sein, der dann auch mit einem Meißner harmoniert. Also ich würde da nicht die Entweder-Oder-Frage stellen. Ich finde, Meißner hat man gesehen, auch gestern, der ist ja als Rieselmann reinkam, dann dahinter gerückt auf die Halbposition. Und also ich glaube, auf den kannst du in der Form nicht verzichten. Das war für mich wirklich, wie du schon gesagt hast, eine Top-Hinrunde von ihm. Als er gekommen ist, hat man gesehen, der hat dem VfL vorher gefehlt in den ersten Spielen. Und ich finde, den Wert von Robin Meißner sieht man vor allem immer dann, wenn er nicht da ist. Das ist ein bisschen,
so. Gestern irgendwie auch so ein treffendes Bild, als er dann so mit seiner Kapuze über dem Kopf so komplett in sich gekehrt den Platz verlassen hat. Also ich habe bei dem auch den Eindruck, der identifiziert sich auch voll und hat einfach Bock auf das Team und ist froh, da zu sein. Also den weiterhin so mitzunehmen, ist auf jeden Fall keine verkehrte Sache.
Und die Leihoption frühzeitig dann zu ziehen.
Genau.
Kaufoption.
Frage vielleicht auch noch, was ja schon auch auffällt, der VfL hat jetzt 19 Spiele gemacht in der wirklich immer gleichen Systematik. Ne? Dreier-Fünferkette, zwei Schienenspieler, zwei Sechser, zwei so Halbstürmer dahinter und eine Spitze. Würde es nicht helfen, da vielleicht auch mal eine gewisse Variabilität reinzubringen, um sich ein bisschen schwerer ausrechenbar zu machen für den Gegner?
Ja, du hast es ja irgendwann in der Mitte schon mal angesprochen mit Yannick Müller. Also ich kann mir das ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass der VfL von der Dreier-Fünfer-Kette abrückt, wenn du halt mit Yannick Müller einen der besten Abwehrspieler der dritten Liga im Zentrum stehen hast, für den das einfach die perfekte Position ist, da in der Dreierkette im Zentrum halt zu spielen. Der in der Viererkette wenn es um Tempo geht und so weiter, bestimmt irgendwo seine Probleme haben könnte. Auch wenn wir das beim VfL noch nicht so gesehen haben, weil halt eben seitdem Dreierkette gespielt wird. Und wenn du bei einer Dreierkette bleibst, sind die Optionen natürlich ein bisschen begrenzt. Du kannst sagen, du hast einen Zehner hinter zwei Spitzen oder halt eben, also abkehren von dem aktuellen System, aber viel anderes bleibt da schon gar nicht mehr über. Also ich bin da sehr gespannt. Timo Schulz hat es ja angekündigt, aber dass sie ein zweites System einstudieren wollen, aber ich bin gespannt, wohin da die Reise gehen soll.
Und jetzt kann ja nochmal ein Spielerthema werden, den wir vorhin schon irgendwie angeteasert haben. Wer kennt ihn gut? Ist das einer, der helfen kann, wenn es denn tatsächlich Julian Kanya von Arminia Bielefeld eine Laie wird? Oder ist generell auch eine Laie überhaupt das Richtige für den VfL jetzt im Moment? Wahrscheinlich ist rein budgettechnisch nicht mehr drin, ne?
Ich glaube, es geht weder um Budget, sondern es geht wirklich jetzt darum, eben genau dieses Puzzlestückchen zu finden. Und es ist im Winter unfassbar schwierig. Der Markt, das ist was, was uns alle immer wieder erzählen. Und was man auch mitbekommt, ist im Winter nicht so einfach. Harald wird es wissen, wie oft überhaupt Wintertransfers beim VfL eingeschlagen haben. Und da wäre es mir, glaube ich, auch als VfL egal, ob es eine Laie ist oder ein Kauf, wenn man überzeugt ist, dass ein Spieler weiterhelfen kann und wenn der Spieler vor allem auch überzeugt ist, zum VfL zu kommen, und das weiß ich nicht, keine Ahnung. Der Name geistert natürlich immer wieder durch die Gegend in der letzten Zeit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Also ich halte das für so ein Narrativ, das schnell mal hervorgekramt wird. Also Transfers sind grundsätzlich schwierig, egal ob im Sommer oder im Winter oder im Frühling. Also die sind immer auf der Suche, ja.
Das stimmt.
Und das Zweite ist, ob es passt, weißt du auf das hinterher, das liegt in der Natur der Sache. Und Stürmer werden auch immer gesucht. Also es ist ja jetzt nicht im Sommer, um ein Vielfaches leichter einen Stürmer zu finden, sonst würden ja alle nur im Sommer suchen. Da würde ich mir im Sommer 10 Stürmer auf Vorrat kaufen. Also das finde ich, das sind alles so Sachen, mit denen man vielleicht auch hinterher leicht der Öffentlichkeit erklären kann, warum man eben dann doch keinen geholt hat. Dann soll man einfach sagen, man hat keinen gefunden, der passt. Okay, oder wir haben kein Geld, der war zu teuer. Haben wir auch schon alles gehabt. Denk mal an solche Missgriffe wie Pele damals mit dem Zetkovic. Ne? Das war ja abenteuerlich. da gibt's ein paar mehr, haben wir auch schon mal aufgeführt. Aber es gibt auch welche, die gezündet haben. Also ich würde das wirklich, das muss die Expertise oder das muss das Fachwissen von Timo Schulz und Joe Enox, die bisher hervorragend zusammengearbeitet haben, die müssen das herausfinden. Brauchen wir jemanden? Erste Frage. Zweite Frage. Kann das Julian Kanya beispielsweise, ich weiß auch nicht, den Namen habe ich irgendwo gehört gestern im Stadion, kann der das sein? So, dann muss man sich den angucken und mit dem Jungen sprechen. Natürlich muss er sich darauf einlassen wollen, aber meint ihr wirklich, euch, wenn ihr Manager seid, ja, euch sitzt ein Spieler gegenüber, dann sagst du zu dem, lässt du dich auch wirklich hundertprozentig auf den Verein ein? Dann sagt er, ja, natürlich, gerne. Aber was hast du davon? Das sind Lippenbekenntnisse. Am Ende kommt es immer darauf an, wie das läuft im Training. Schießt er im zweiten Spiel vielleicht ein Tor oder gibt eine Vorlage? Fußball ist auch ein Glücksspiel. Also dann soll man doch bitte darauf vertrauen, dass man dieses Glück vielleicht dann auch mal sich verdient hat. Ja,
ich glaube,
ist ein Glücksspiel, ist aber auch ein bisschen auf Daten basiert und deswegen vielleicht auch Daniel Latkowski noch mit ins Spiel kommt, der direkt Daten.
Und ich glaube aber, dass ein Spieler wie Julian Kanya jetzt eben, also wenn du den holst, hättest du den Faktor Glück ein bisschen reduziert in dem Sinne, dass du weißt, der hat es in der dritten Liga schon mal bewiesen, hat letzte Saison 14 Tore für Bielefeld geschossen.
Richtig.
Du weißt, was der in der Spielklasse kann. Er kommt nicht so wahnsinnig, oder er müsste sozusagen nicht aus seinem gewohnten Umfeld raus. Er wohnt jetzt wahrscheinlich in Bielefeld, müsste nicht umziehen und solche Dinge. Kennt vielleicht auch den einen oder anderen Spieler im Kader, kennt den Trainer, wie auch immer. Also, ich glaube schon, dass das ein Spieler ist, der dir relativ schnell weiterhelfen kann und relativ unkompliziert helfen kann.
Gibt es denn noch andere Optionen eigentlich? Also ist das dann eigentlich das Einzige oder muss noch was, wird ja immer wieder davon gesprochen, braucht man vielleicht noch ein Backup für Kammerbauer oder fehlt euch da noch was? Dir vielleicht, Benni, du?
Hat Felix Zimmermann bemerkenswerterweise auch gesagt, er hätte noch gerne auf der rechten Schiene einen anderen, aber vielleicht
das
kann man...
Das kann Başkim Aydın'ı nicht mehr spielen. Wer will mir das erzählen? Jetzt mal ernsthaft.
Das habe ich überhaupt auch gar nicht gesagt.
Nee, ich frage jetzt mal nur, weil du musst ja im Kader auch mal vielleicht gucken, Leute, die gar keine Einsätze haben. Robert Teschl, der hat noch kein
Spiel. Ein Spiel, Kurzeinsatz.
Kurzeinsatz, so. Der hat das jetzt komplett, also ich will jetzt dem Trainer da gar keine Vorschriften machen, wer winnt, wenn nicht, dass ich das könnte, aber man wundert sich schon ein bisschen, dass da zwei Routiniers sind, so, jetzt haben wir es, die keine Rolle mehr spielen.
Ja, ich...
Ihr seid doch beim Training. Was?
Bei Robert Teschl würde ich tatsächlich sagen, dass es halt mittlerweile langsam so ein bisschen ausfadet, diese großartige Karriere, die der Junge hinter sich hat und auch als Typ ja sensationell. Also ich sage nicht zu viel, wenn ich einfach sage, ich bin absoluter Robert Tesche-Fan, aber ich würde ihn auch nicht mehr aufstellen, weil einfach das Tempo mittlerweile halt über ihn so ein bisschen hinweggegangen ist und erst dann in der Art und Weise nicht mehr mitgehen kann. Es ist so aus der sportlichen Leitung aber auch gefallen, ein Satz, wo sie ihn zitiert haben, wo er wohl gesagt haben soll, juckt mich auch nicht, wenn ich bis zum Ende dieser Saison den Jungs zeigen kann, wie man sich als echter Profi verhält, dann habe ich so einen harten Anteil an dem Erfolg, den wir hier miteinander feiern, dann fühle ich mich voll dabei. Und ich glaube, das ist was einfach, mehr muss man zu Tesche gar nicht sagen.
Das gilt für Baskim Aydini genau so.
Der sich auch nie, das ist auch immer gesagt worden, sich nie falsch verhalten hat, neulich jetzt auch auf der Bank gewesen im vorletzten Spiel, auch durch Leistung, also das hat Timo Schulz auch gesagt, den habe ich jetzt schon mit dabei. Der ist natürlich in einem Alter, wo man sagt, okay, der könnte nochmal vielleicht irgendwo mehr spielen. Deswegen ja auch die spannende Frage im Winter, was passiert. Das sind ja schon so ein paar Kandidaten, Gogo Aze, Aydini, wie gesagt, Tesche wahrscheinlich eher nicht, weil er es vielleicht durchziehen wird, wobei weiß man jetzt auch nicht hundertprozentig, aber ja, das sind jetzt so die ersten, die mir einfallen. Oder habt ihr noch jemanden, wo man sagt, der könnte vielleicht auch für einen Wechsel in Frage kommen? Vitop haben wir ja schon gesagt, dass er vielleicht woanders im Gespräch ist.
Na, ich glaube, Kandidat Nummer 1 ist Niki Guguaze, auch weil er Interesse weckt in der Regionalliga oder in den Regionalligen. Der VfL wird ihm mit Sicherheit keine Steine in den Weg legen, eben weil man offensiv mit Sicherheit noch was tun wird. Und ich glaube auch, dass bei Guguaze jetzt langsam der Punkt erreicht ist, wo man sagt, geh vielleicht einen Schritt zurück, um dann wieder einen nach vorne zu machen. Darüber hinaus glaube ich ehrlicherweise nicht, dass wahnsinnig viel passieren wird auf der Abgangsseite bei Kevin Vitop. Glaube ich nicht, dass der VfL ein großes Interesse daran hat, ihn im Winter schon abzugeben, weil es eben auch gar nicht wahnsinnig viel an Ablösesumme für ihn geben wird, ein halbes Jahr vor Vertragsende, und man ja auch weiterhin noch hofft, ihn halten zu können. Ich glaube nicht, dass es große Veränderungen geben wird. Vielleicht 1-2 neue und 1-2 Abgänge.
Abschließender Punkt vielleicht noch, Susanne oder Harald, du hast es ja auch schon gerade eben anklingen lassen. Das mit Timo Schulz und Joe Enox ist schon eine Nummer, wo man sagen muss, das läuft, oder? So der Ostfriese, der auch mal einen Spruch auf den Lippen hat, das so ein bisschen auch mit guter Stimmung macht. Und im Hintergrund hast du so ein bisschen den etwas... ich sag mal, bedächtigeren Charakter, der so mehr abwägt, auch gerne diskutiert und so. Nicht, dass der jeweils eine das jeweils andere nicht kann, das will ich damit gar nicht sagen, aber das ergänzt sich gerade ganz gut, ne?
Ja, ich glaube auch, dass Joe sich in diese Rolle hineinbegeben hat, dass er das mit einer Mischung aus Empathie, also aus dem Gefühl heraus macht, aber auch mit sehr viel Grips und Nachdenken. Ich finde, er hat das wirklich gut gemacht. Das ist nicht leicht, hier an diesem Standort mit seiner Vergangenheit als Trainer, als Spieler, dann in eine Rolle zu kommen, der man auch vernünftig so arbeiten kann. Daniel Latkowski habe ich eben vergessen, das will ich nochmal betonen. Wenn man mit ihm über Fußball spricht, kann man eine Menge lernen. Der Junge ist bestimmt Gold wert für den VfL, und wenn die drei sich dann einigermaßen verstehen und auch vielleicht sich mal ein bisschen Selbstvertrauen holen, indem sie mal ein Fußballquiz gewinnen, dann wird das schon
zusammenwachsen. Gewinnen lassen, oder?
Wenn dann ich das richtig wird das schon zusammenwachsen.
Da habt ihr doch Anteil dann auch am Erfolg. Sehr gut.
Gewinnen lassen haben wir sie noch nie.
Oh. Ja, dann müsst ihr das mal machen jetzt.
Wir stellen uns der Herausforderung weiter. Das ist nur am Rande.
Ja, das kommt nicht in die Tüte.
Ja, ich glaube auch, also dieses Dreiergespann, ich glaube, der Austausch da ist ganz wichtig. Und wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, auch Thema im Sommer, also Thema Antwerpen, Döpper und so weiter. Ich glaube persönlich, dass es ganz, ganz wichtig ist, eben diese Stelle, die hat man im letzten Jahr nicht gehabt, mit Joe Enox vor allem. Also jemanden, der wurde ja bewusst geholt, der nach Kabine riecht. Und dafür hat Joe, glaube ich, auch ein Näschen. Der kann, der ist da immer regelmäßig, das ist keiner, so wie ich ihn wahrgenommen habe, der sich jetzt so aufdrängt und ständig sagt so, ich muss jetzt mit dem Trainer alles diskutieren und ich muss alles wissen. Aber der ist immer da, der ist immer ansprechbar. Und ich glaube, dass viele Punkte in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahr anders gelaufen wären, wenn man da jemanden gehabt hätte wie einen Joe Enox, der eben genau dafür auch ein Gespür hat und weiß, okay, da läuft jetzt gerade was nicht gut. Ja, und da gehe ich schon mal ran und so. Und ich glaube, dass das auch für den Timo Schulz gut ist, weil er jemanden hat an seiner Seite, der, von dem er Vertrauen hat. Und ja, das finde ich, glaube ich, ist im Moment so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, das gar nicht so geheim ist.
Offensichtlich eine erfolgreiche neue Struktur, die dann unter der Leitung von Michael Welling aufgesetzt worden ist, um den Namen vielleicht auch nochmal zu erwähnen, weil ich glaube, sein Einstieg im vergangenen Dezember halt auch maßgeblich dafür war, dass man jetzt da steht, wo man steht. Abschließend noch ein Tipp von euch, jeweils abverlangt. Kurze Frage, Malte, steigt der VfL auf oder nicht?
Boah, das hätten wir vorher absprechen sollen, dass wir das zum Abschluss machen.
Das habe ich ja ganz bewusst deswegen nicht gemacht.
Ich sage, sie werden Dritter.
Boah. Kann ich einen Joker ziehen?
Nein. Wir sind hier nicht beim Fußballquiz.
Da muss ich mit Malte gehen, denn das also was immer ist beim VfL, ist es immer, wenn dann, auf dem letzten Drücker. Platz 3 und dann mal gucken.
Ich habe in die Glaskugel geguckt, bevor ich dieser Einladung dann gefolgt bin, weil ich damit rechnete, dass diese gemeine Frage am Ende kommt. Und das alles klar, der VfL wird Dritter, tritt in der Relegation an.
Gegen Dresden.
Gegen Dresden vielleicht, ja, genau. Und aber dann sind es 2 knappe Spiele und es geht dann ins Elfmeterschießen und da ist meine Verbindung abgebrochen. Also da kann ich jetzt leider nichts mehr sagen, aber gut, ein bisschen Spannung wollen wir jetzt ja auch haben, ne?
So sieht's aus.
Was denkst du denn?
Verdammt, ich wollte eigentlich gerade die Abmoderation
einsetzen. Ich habe auch die ganze Zeit gewartet.
Ich habe den ganzen Podcast schon in Advocatus Diaboli, oder wie das heißt, unter das ich jeweils Lateinerwahl gemacht. Ich sag, sie schaffen es nicht. Aber vielleicht ist das ja auch in einer gewissen Art und Weise Ansporn und freue mich natürlich gerne auch drüber, wenn es anders läuft. So, jetzt schicken wir ganz am Ende noch Weihnachtsgrüße raus an alle Zuschauer.
Auf jeden Fall.
Natürlich auch vielen Dank an euch hier für diese Runde. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam, auch für alle draußen. Und wir haben noch einen Hinweis. Ganz viel Live-Fußball über die Weihnachtstage auf NOZ.de. Väter Cup und Masters, 20 Stunden aus der Schlosswallhalle und später auch aus Belm, wo die Landkreisteams dann auch dazu kommen. Einschalten wird cool. Wir haben Bock und sagen am Ende frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Tschüss.
Tschüss und frohes Fest.